Also, Herr Lambeck, nun zu Ihnen.
Es ist munter bei Ihnen, Herr Waldschmidt, sagte Lambeck. Man spürt,
das Telefon klingelte.
Ja, Sie sehen, bitte, Moment. Geben Sie mir bitte den Herrn Hofrat. Guten Tag, Herr Hofrat. Sie fahren nach dem Süden, ja. Es war ein bisschen viel und die ständige Börsenflaute. Obwohl ich Sie für richtig halte. Ungesunde Hochkonjunktur gewesen. Industrie ist miserabel. Die ganze Welt fabriziert selber und hat sich vom alten Europa unabhängig gemacht. Die Industrie ist gewiss kein Glück für die Menschen, aber wir haben sie nun mal. Und Absatz haben wir keinen. Sie haben recht. Ja, zu viele Menschen. Viel zu viele Menschen. Wenn ich von Luxus in Berlin reden höre, wird mir ganz schlecht. Ja, natürlich. Ja. Die paar Restaurants am Kurfürstendamm sind kein Maßstab. Wer kommt denn hintern Alexanderplatz? Ja, wir werden es nicht ändern. Die Verhältnisse sind stärker als wir. Ja. Wir sind alle Geschobene. Grüßen Sie Ihre Frau. Auch in Cannes. Aha. Ja, zu teuer. Und zu englisch. Gar kein Vergnügen, schreibt Ihre Frau? Meine auch. Eigentlich wollte ich 14 Tage hinfahren, aber es ist kein Schlafwagen zu haben. Tageszug bis Basel? Nein, ich habe nicht gerne einen ganzen Tag zum Nachdenken. Ich werde schon noch einen Schlafwagen bekommen. Gute Erholung. Im Sommer nach Karlsbad, ja. Ich muss. Ja. Ein Unfug, diese Fressereien. Grüßen Sie Ihre Frau.
Er hängte an.
So ist das nun immer. Herr Lambeck, derart verbringe ich meine kurzen Tage, ein großer Betrieb. Reichswirtschaftsrat beim Berliner Magistrat stinkt's, aber meine Herren Redakteure kriegen nichts raus. Dazu gesellschaftliche Verpflichtungen, Geschwätz und Politik. Na. Nun zu Ihnen, Herr Lambeck. Premiere wird klappen? Ja. Berlin ist besser als Wien. Sie wollten doch erst Wien. Ja. Wien ist tot und mit Tradition kann man heutzutage keinen Hund mehr vorm Ofen locken. Berlin ist besser. Und diese Schauspieler, ich bitte Sie, die Bergner und die Dorsch, Goethe und Schiller, man weiß nicht, welche größer ist. Ich gebe ja für alle beide die Sorma, aber man ist eben aus der alten Generation. Und nun zu Ihnen, Herr Lambeck.
Ja, diese Stadt, begann Lambeck langsam, ist ohne Zweifel hinreißend. Dann schwieg er wieder. Sie haben so einen guten Menschen in der Redaktion. Ich traf ihn gestern.
Dr. Waldschmidt war ein bisschen erstaunt. Wen denn?
Den Dr. Lose. So ein guter und wohlwollender Mensch.
Wissen Sie, wie wär's, Sie würden über diese hinreißende Stadt schreiben? Na, auch Goethe hat es nicht verschmäht, sich gelegentlich an aktuellen Gegenständen zu versuchen.
Lambeck überlegte. Es reizte ihn. Es würde ihm Vergnügen machen, das Erfahrene einmal nicht aufzuspeichern, sondern in gepflegter Prosa sogleich an den Mann zu bringen.
Wir würden uns gestatten, Ihnen natürlich ein außergewöhnliches Honorar zu bieten.
Lambeck dachte nach.
Ja, ich müsste noch mit Mulat sprechen, sagte Dr. Waldschmidt. Aber der ist sicher begeistert, einverstanden.
Und dann schwiegen beide. Lambeck sagte, gestatten Sie, dass ich mir diesen Vorschlag noch einmal gründlich überlege. Ich weiß gar nicht, ob die kleine Prosaform mir liegen wird. Und dann schwieg er wieder. Das Telefon klingelte. Ein junges Mädchen brachte eine Unterschriftsmappe. Lambeck verabschiedete sich.
Ein Stumpfbock ist Lambeck im Grunde genommen,
dachte Dr. Waldschmidt. Otto Lambeck ging fort. Er war sehr groß, sehr schmal und grauhaarig. Er sprach wenig und am liebsten mit Handwerkern und Kindern. Die neue Aufgabe lockte ihn. Aber wo beginnen? Er ging langsam an dem schönen Vorfrühlingstage durch die belebte Stadt. Die untere Friedrichstraße ist eine merkwürdige Gegend. Film, Film, schlechte Läden, billige Seidenwäsche mit noch billigeren Spitzen daran, die Kombination 7,50 €, Blusen und grelle Seidenkleider, drüben Ecke Schützen, der gute Schneider. Vielleicht wäre es doch richtig, dort arbeiten zu lassen. Man trägt blau. Schöne Schaufenster machen sie. An der Leipziger Straße stehen Zeitungshändler, werden Primeln verkauft, sagt ein kleines Mädchen. Sieh mal, Mutti, die Kleider werden länger. Es ist 1 Uhr, die Frauen haben schöne, schlanke Beine. Schön ist die Berlinerin geworden, tüchtig und rasch. Sie sprechen von Schuhen, von Hüten, von Mänteln. Blau oder beige, sagt eine neben ihm. Sie haben helle, leichte Frühlingssorgen. An der Leipziger Straßenecke kreuzte das Bürgertum die Gegend der Unsicherheit. An der Ecke die beiden Cafés. Treffpunkt der dunkelsten Welt, Treffpunkt lieber Bürgerinnen. Hier wird die Gelegenheit ausbaldowert, hier wird die Sore verscheuert, hier sitzt der Neuangekommene und trinkt einen billigen Kaffee. Hier ruhen die Damen von ihren Einkäufen aus. Lambeck liebte den Gendarmenmarkt. Er ging durch die Mohrenstraße, er bucke die Konfektion ab, gelangte in die Branchen, in die Wolle und Seide gewebte und genähte. Lieber Gott, bei den Zeiten, Höfe voll Schreibmaschinen, Tinte und Büchern, die mit Gott anfangen und mit einem Defizit schließen und über das Geld in die Historie. Rechts katholische Kirche und alter Kastanienbaum, erkennbar auch ohne Blütenkerzen, sonst ist ja, abgesehen von den Linden im Juni, die am Geruch zu erkennen sind, Baum in Berlin. Historie. Generäle, deren Namen ein Friedensengel trägt. Liegt das an dem großen Künstler, dem Sieg, der Epoche? Das Zeughaus, Masken sterbender Krieger, Schlüter. Welch deutsches Schicksal, sein Reiterdenkmal, das großartigste der Zeit, unbekannt in der übrigen Welt. Er, schlecht behandelt, in der Verbannung, arm gestorben. Die Witwe, ohne Pension und mittellos zurückgewiesen, als sie den König darum bat. Zu gleicher Zeit, einer Zeit, die den Künstler hochehrte, wurde ein Bernini geadelt, überhäuft mit Ehren und Geld, ein großer Herr, ein reicher Mann, der Millionen hinterließ. Mansart wurde von Ludwig XIV. Zum Grafen gemacht. Von des großen Friedrich Throne ging sie ruhmlos ungeehrt. Von wem ist das nur? »Kommen Sie, Kohn«, sagte Fontane, weil kein Kückeritz und Itzenblitz sich eingefunden hatte. Künstler in Deutschland. Welch ein Thema. Da Otto Gebühr, von Rauch, Helmholtz, Treitschke, Mommsen und die beiden Humboldts gleich Deutschland. Wikti, sagen die Nationalen. Ewiger Bestand, kerngesundes Land, reimte Heinrich Heine. Universität und Bibliothek, diskussionsselige Jugend im keimenden Garten. Anfangend mit dem Suchen nach Zusammenhängen zwischen Goethes Farbenlehre und ägyptischer Architektur und Marxismus und endend mit einer Arbeit über das E im Gotischen. Eine hatte einen weißblonden Scheitel, Ohrenschnecken, einen weißen Russenkittel. Sie bestieg ihr Rad neben ihr junge Leute in Schilfblusen. Zwei Herren gingen vor ihm. Sagte der eine, »Am 1. wird der Lunapark aufgemacht.« »Ich werde über den Lunapark schreiben«, dachte Otto Lamberg, und ging langsam über den Damm zu Ewests Weinstube in der Behrenstraße. Er setzte sich in ein dunkel getäfeltes Zimmer von schöner Form. Mit rotem Samt sind die Wände bespannt. Auf dem große Gemälde hängen. Links der alte Kaiser, rechts Kaiser Friedrich. Otto Lambeck dachte, hier hat der alte Holstein gesessen. Es ist ein Museum, in dem die Atmosphäre einer Zeit aufbewahrt wird. Es war eine andere Welt. Wir waren gläubig und stolz und Untertane, die die Uniform anbeteten. Wir hielten etwas von Autorität. Drei-Kaiser-Begegnung bei Sosnowice. Es ist ganz gut, dass ich den Auftrag annahm. Man kann nur abschreiben. Ich verzweifle an der Deutung. Aber wo beginnen? Meise hatte seine Spesenrechnung für die Recherchierung eines Mordes aufgestellt.
Ein Mord recherchiert, 9 Mark. Auto hin zur Leiche, 3 Mark. Autorückfahrt von der Leiche, 3 Mark. Schnäpse, weil beim Anblick der Leiche so schlecht wurde, 3 Mark.
Der Chef bekam die Rechnung. Er schob die Brille herunter, sah drüber weg.
»Das kann ich nicht unterschreiben«, sagte er.
Golisch kam herein. Der junge Groß, ein neuer Reporter, sagte, dass sich da eine entsetzliche Liebestragödie abgespielt habe. Die Leiche im See, nach der man doch nun tagelang gesucht habe, sei von ihrem eifersüchtigen Gatten ins Wasser geworfen worden.
»Naja«, sagte Golisch. »Der Beischlaf gehört zu den überschätztesten Angelegenheiten, trotzdem man ihm immer noch eine große Zukunft voraussagen kann.«
»Ich werde mit der Rechnung zur Kasse gehen«, sagte Meise.
»Bin neugierig, ob man dir das zahlt«, sagte Golisch,
und ging hinüber zu Miermann, wo Fräulein Dr. Kohler saß. Miermann war im Begriff, den Mantel anzuziehen.
»Ich muss weg«, sagte er.
Golisch dachte väterlich an Miermann.
»Lieber Gott«, dachte er, »er wird sich doch nicht in Abenteuer stürzen. Was soll das werden? Dem ist er nicht gewachsen. Früher hat er immer hier gesessen, jetzt streunt er ewig rum. Ich möchte ein Epos über Miermann schreiben. Ich möchte sein Biograf werden, der Biograf eines Humanisten und Spießers. Der tut, als ob ihm nichts Menschliches fremd sei. Was soll aus dem klugen Mann werden, der um 1900 geblüht hat? Die Mädchen werden über ihn lachen. Mädchen finden Gefühle albern.
»Ich habe Sorge mit euch,
meine lieben Kinder«, sagte er zu Fräulein Dr. Kohler. »Der Miermann stürzt sich in Sachen, die ihm nicht bekommen können. Und sie hängen sich da an den blödsinnigen Meier, diesen schiefmäuligen, triefäugigen Zwitter.
Ich hänge mich gar nicht. Außerdem schütten sie in ihrem Urteil die Flinte mit dem Bade aus. Er liebt mich auch.«
»Vielleicht. Schreibt er Ihnen denn?«
»Nein. Aber er schreibt überhaupt nie.«
»Also dann würde ich das Kind ins Korn werfen. Miermann macht mir größere Sorgen.«
»Aber warum denn? Ist doch schön, dass er auf ein Telefongespräch wartet und einen hellen, lichten Frühlingstraum hat.
Na, ich weiß nicht.
Ach, lassen Sie, Mann.« Miermann saß in dem Zimmer, das er mit so viel Mühe erlangt hatte. Ein Schreibtisch mit Schnitzerei und gedrehten Säulen. Vor den Türen hingen rote Wollgardinen, an den Fenstern rotes Tuch mit Samtapplikationen, ein Bett in der Ecke, eine Chaiselongue mit einer türkisch gemusterten Samtdecke, ein geschnitztes Buffet in deutscher Renaissance und ein kleiner Bücherschrank, schwarze Eiche, mit grünem Glas und rosa Seerosen. Miermann saß auf der Chaiselongue und wartete. In kaum 8 Tagen hatte er das Zimmer bekommen. Er hob die Decke der Chaiselongue. Es waren alte Kisten mit einer Matratze drüber. Die Wirtin lächelte.
»Na ja, natürlich, Herr Doktor«, sagte sie. »Es wohnt sonst niemand hier.«
Und jetzt wollte er gehen, um Käthe zu treffen. Heute Abend würde er mit ihr ins Theater gehen, hinterher essen und dann... »Wenn sie könnte«, hieß es. Sie lag in Scheidung. Ja, man musste sehen. Jetzt ging die ganze Geschichte schon 3 Wochen und noch kein Kuss. Miermann ging langsam in die Redaktion zurück. Käthe stammte aus dem Jahre 1919. Sie war die Garçon. Sie hatte jung einen Pedanten geheiratet, sie war großzügig, zur Verschwendung geneigt. Er war ein Beamter, triezte sie mehr als nötig war, sie war das Gegenteil einer Preußin. Ordnung, Sparsamkeit, Beherrschung, Unterordnung schien ihr des Übels Anfang. Sie kokettierte aus Protest, sie gab Geld aus Protest. Sie überbewertete alles, was sie nicht haben konnte, gute Kleider, Vergnügungen und Bildung. Im Erotischen war ihre Ehe ohne Beglückung. So suchte sie, als mir Mann sie traf, geistige Bildung, berufliches Vorwärtskommen, Ehrgeizbefriedigung, Bestätigung ihrer Weiblichkeit und gesellschaftliche Geltung. Sie suchte. Sie war Gymnastiklehrerin, von großer, biegsamer Gestalt, hatte rote Haare, den Schweinchenteint der Rothaarigen, dabei ein überaus geistiges Gesicht mit großer Nase. Mir Mann kannte den Typ der völlig selbstständigen Frau noch nicht. Sie schwamm sehr rasch, kannte bald alle Welt, besuchte Vorträge, arbeitete höchst angestrengt, war ungeheuer intelligent, witzig und geistreich, nur völlig armusisch. Sie fand alles falsch in dieser Welt. Die Ehe, die Familie, das Staatswesen, die Wirtschaftsform. Sie sah die Schattenseiten, sie war gegen das Zufriedensein. Sie war gegen das meiste. Glück? Glück war etwas, was die Menschen sich einredeten. Sie war ein Ferment. Sie war eine Revolutionärin des Salons. Sie war für Kommunismus, aber sie hätte sich in einer Schilfleinenjacke höchst unglücklich gefühlt. Es war selbstverständlich, dass mir Mann dieser bewegte neue Geist entzückte, dass er sich verstanden fühlte und dass zu dem Entzücken über die Gefährtin die Epidermisliebe hinzutrat. Er ersehnte die Vereinigung mit ihr, wie er nie eine Vereinigung ersehnt hatte. Am Abend war aber die schöne Käthe Herzfeld mit einem anderen im Theater. Es war ein dummes Stück, die Sache mit ihren Gymnastikstunden ging nicht weiter. Sie war verstimmt. Den Herrn im Smoking, mit dem sie ging, kannte sie lange. Er liebte einst ihre 6 Jahre ältere Schwester, war ein feiner Herr schon damals. Die 12-Jährige durfte manchmal guten Tag sagen oder eine Bestellung machen. Einmal hatte er ihr an ihrer Matrosenbluse die Schleife an der Brust gebunden, nicht ohne fühlen zu lassen, dass er sie fühlte. Er war angenehm, führte sie aus, hatte gute Formen und Geld, das ihm zufloss, um das er nicht kämpfte. Er schickte ihr Blumen, ein Osterei, ein Weihnachtsgeschenk mit Versen. Kannte die Welt bis Afrika, Asien und Amerika, das Excelsior Hotel am Lido und das Savoy in London und das Grillon in Paris. Er wohnte dort nicht mehr, er zog das klassizistische weiße Hotel, das Hotel des Bains, der maurisch-romantisch-kitschigen, imitierten Sarazenenburg des Excelsior weit vor. Er wohnte in Paris in einem kleinen Hotel am linken Ufer, in dem der französische Adel abzusteigen liebte. Und in Berlin in einem Mietshaus in der Matthäikirchstraße bei seiner Mama. Fragte man ihn, warum er nicht ein Haus beziehe, ein wirklich in seinem Geschmack eingerichtetes Haus, so sagte er, was er brauche, nämlich ein wirklich anständiger Kasten aus dem 18. Jahrhundert, vielleicht einer, der bis 1830 gebaut sei, sei in Berlin nicht mehr zu finden. Und alles andere sei doch Dreck. Etwa alle halbe 4 Jahre, rief Fritz Oppenheimer Frau Käthe Herzfeld an. Er ging dann mit ihr aus, mit all der Verschwendung, die eine Frau freut. Sie war verstimmt. Er merkte das nicht. »Was kann ich für Sie tun?«, fragte er. »Wollen wir wo essen?« »Im Bristol oder lieber in der Lutherstraße?« »Gut, in der Lutherstraße. In der Lutherstraße kannte ihn der Oberkellner. Der Oberkellner war ein feiner Herr mit weißen Koteletten, geradewegs, wie er war, aus einer anderen Zeit übernommen, und dass er keine Escarpins trug, war ein Stilfehler. Der Oberkellner kannte Herrn Oppenheimer, er nannte ihn Herr Staatsanwalt, trotzdem das 15 Jahre her war und Oppenheimer längst nur noch bei einer Bank beteiligt war. Oppenheimer bestellte immer das Richtige. Er wusste immer, was man wo essen muss und noch mehr, was man wo trinken muss. »Liebes Kind«, sagte er, »wollen wir eine Flasche Ozotern bestellen? Hm?« Er fand sie reizend. Sie merkte, dass er sie reizend fand. »Bist schon zückender Käfer. Gutes Kleid hast du an. Klasse. Werderscher? Nein? Ah, kauft man jetzt am Kurfürstendamm? Komisch. Du willst hier arbeiten? Was denn? Jeden Tag? Ja, denken Sie mal. Mit so einem hübschen Rotkopf? Komisch. Und so gut durchwachsen und knusprig? Komisch. Bitte bleib so sitzen. Nein, so. Halbes Profil. Ausgezeichnet. Dich hätte ich bestimmt geheiratet, wenn ich überhaupt daran hätte denken können. Warum reden Sie eigentlich mit jeder vom Heiraten? Mir ist im Augenblick so. Wo wollen wir noch hingehen? Königin? Ja, gut.